Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger, Redakteurin bei Bunte. Wir sprechen heute über einen Todesfall, der uns alle sehr bewegt hat. Mit nur 31 Jahren ist die ehemalige Biathletin und Olympiasiegerin Laura Dahlmeier durch ein Kletterunglück in Pakistan Ende Juli ums Leben gekommen. Mit meiner Kollegin Anja Reichelt spreche ich heute darüber, was genau passiert ist, warum Laura Dahlmeiers Tod so viele berührt und darüber, was sie überhaupt an die gefährlichsten Orte der Welt getrieben hat. Bevor wir uns aber dieser großen Sportlerin zuwenden, schauen wir wie immer, was bei unseren Promis sonst noch so los war.
Werbung.
Hey there, are you sitting down? Good, because Wayfair's end of season sale is here and you can shop it from your couch. It's Wayfair's Labor Day clearance and it's on now. Right now, you can score up to 70% off everything home at Wayfair, like up to 50% off outdoor furniture and decor, and up to 70% off area rugs, plus amazing doorbuster deals. And 24-hour surprise flash deals on Wayfair home finds in every style. And get it all with fast shipping on everything right to your door. From furniture to faucets, this is your last chance of the season to score huge deals at Wayfair. Don't let the final days of summer pass you by without shopping these end-of-season savings. So don't wait. Like summer, these savings won't last. Head to Wayfair.com today to score up to 70% off everything home. Celebrate your holiday weekend with can't-miss savings before they run out. Shop Wayfair's Labor Day clearance now through September 2nd at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Bunte Spotlight.
Ja, wir starten diese Woche mit Liebesnews und mit diesen hat garantiert niemand gerechnet. Erwin Bach, Witwer von Rocklegende Tina Turner, wagt sich nochmal an die ganz großen Gefühle. Gegenüber der Schweizer Zeitschrift Blick hat er jetzt nämlich knapp 2 Jahre nach Tina Turners Tod bestätigt, dass er wieder in festen Händen ist. Und mittlerweile weiß man sogar schon, an wen er sein Herz verschenkt hat. Sie heißt Christina de la Bouchère, ist 61 Jahre jung, lebt wie Erwin Bach in der Schweiz und laut der Zeitung Blick haben sie sich zufällig über gemeinsame Freunde kennengelernt. Ja, warum könnte es so gut passen zwischen den beiden? Beide teilen eine ähnliche Lebensgeschichte. Beide haben bereits eine große Liebe verloren, denn auch Christina de la Bouchère hat 2023 ihren Mann Pierre verloren. Und außerdem verbindet die beiden die Liebe zu den schönen Künsten. Erwin Bach ist ja bekanntermaßen Musikmanager. Christina de la Bouchère selbst ist Mäzenin für mehrere Kunstinstitutionen in der Schweiz und arbeitete international in der Kunstwelt zusammen mit Ausstellungen, Galerien, Museen, Opernhäusern und Festivals. Nach so schweren Zeiten, die hinter den beiden liegen, wünschen wir den beiden jetzt also umso mehr Abende voller melodischer Harmonien. In der Liebe geht es weiter, jetzt aber mit ein bisschen mehr Irrungen und Wirrungen. Wir erinnern uns ja an letzte Woche, als wir von den Dating-Gerüchten rund um Sängerin Katy Perry und Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau gehört haben. Und die Anzeichen, dass zwischen den beiden etwas laufen könnte, verdichten sich jetzt immer mehr. Nachdem sie beim Spazierengehen mit Hund im Park und anschließendem Dinner gesehen wurden, besuchte er jetzt nämlich vergangenen Mittwoch auch noch ihre ausverkaufte Lifetimes-Tour im Bel Centre in Montreal. Und man muss sagen, der ehemalige Premierminister hat sich erstaunlich gut in die Menge eingefügt. Er trug nämlich ganz lässig ein simples schwarzes T-Shirt und hat sogar ein paar Hits mitgesungen. So, natürlich fragt man sich da jetzt aber, was treibt Katy Perrys Ex Orlando Bloom währenddessen? Kaum war nämlich das Gerücht zu Katy Perry und Justin Trudeau in der Welt, da lieferte das US-Satireportal The Onion eine lustige Fotomontage. Die zeigt Orlando Bloom beim Kerzenschein-Dinner mit niemand geringerer als Angela Merkel unter der Überschrift Orlando Bloom beim romantischen Abendessen mit Angela Merkel gesichtet, fabulierte The Onion von einem luxuriösen Restaurantbesuch, bei dem die frühere Bundeskanzlerin den britischen Schauspieler mit Witzen zum Lachen gebracht habe. Ja, natürlich ist das erfunden. Trotzdem, Orlando Bloom hat mit sehr viel Humor reagiert. Er hat nämlich unter dem verbreiteten Foto mit dem Applaus-Emoji reagiert. Zum Schluss jetzt aber leider auch doch noch nicht so erfreuliche News. Paris Jackson, die Tochter von Michael Jackson, und ihr Verlobter Justin Long haben ihre Verlobung gelöst. Man hatte sich ja schon gewundert, weil Paris zuletzt weinend in der Öffentlichkeit fotografiert wurde. Und jetzt ist eben klar, warum. Nachdem sie Ende letzten Jahres ein Foto geteilt hatte, auf dem er vor ihr auf die Knie gegangen war, ist jetzt nach knapp 3 Jahren Beziehung alles aus. Wirklich sehr schade, dass es nicht geklappt hat. Man hätte ja eine stabile Beziehung sehr gewünscht. Aber die 27-Jährige hat ja noch sehr viel Zeit und ihr wird ihr großes Liebesglück bestimmt noch bevorstehen. Ja, liebe Anja, vergangene Woche hat eine Nachricht bei ganz vielen, ganz viele Emotionen ausgelöst. Überall war zu lesen, dass die berühmte ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier mit nur 31 Jahren in den Bergen in Pakistan verunglückt ist. Und zunächst war auch gar nicht klar, was genau das bedeutete. Das heißt, man war noch zwischen Hoffen und Bangen eigentlich. Du hast dich ja jetzt für Bunte sehr viel mit Laura Dahlmeier beschäftigt. Kannst du uns vielleicht zunächst mal die Chronologie dieses Nachrichtenflusses letzte Woche schildern?
Ja, das war wirklich eine total schockierende Meldung, dass Laura Dahlmeier verunglückt ist. Das hat dann auch sehr schnell ihr Management vergangenen Montag bekannt gegeben. Und es war aber dann eigentlich eher noch in Richtung, es ist eben ein tragischer Unfall, aber eher in Richtung verletzt oder schwer verletzt vielleicht. Ich meine, natürlich weiß man bei solchen Touren im Hochgebirge, dass es auch immer schlimmer laufen kann. Aber es war eigentlich noch nicht, finde ich, so von Anfang an klar, die ganze Tragweite dessen.
Hattest du ein Bauchgefühl? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Also ehrlich gesagt habe ich schon gedacht, dass es eher ein schwerer Sturz ist mit vielleicht mehreren Brüchen und so weiter, aber nicht, dass es so schlimm endet. Das hätte ich nicht gedacht.
Und wie hat sich das dann bestätigt, dass es doch der Worst Case war?
Es ging dann relativ schnell innerhalb weniger Stunden. Also am nächsten Tag war eben nochmal das Update, dass es nicht möglich ist, sie zu retten mit Hubschrauber, weil aus Wettergründen die nicht fliegen können. Der bekannte Kletterer, Extremkletterer Thomas Huber hielt sich zufälligerweise in einem benachbarten Basecamp in Pakistan auf. Der wurde dann alarmiert von dem Trekkingveranstalter von Laura Dahlmeier, war dann auch bereit, wurde auch mit dem Hubschrauber abgeholt, hat noch 2 andere Kletterkollegen dazugeholt, die auch sehr versiert sind in dem Bereich. Und dann wurde aber schon am nächsten Tag bekannt gegeben, dass sie nicht zu Laura Dahlmeier vordringen können aufgrund erheblicher Steinschlaggefahr, die eben weiterhin anhielt. Und da dachte ich mir dann schon so, oh Gott, also wenn die weltbesten Kletterer vereint sind, darüber fliegen mit dem Hubschrauber und sagen, wir können da nicht hinklettern, dann muss da irgendwas wirklich ganz Schlimmes passiert sein.
Und dann stand es ja eigentlich auch ab Mittwoch fest, dass sie verstorben ist. Und jetzt wollen wir auch erstmal drüber sprechen, was passiert ist. Was hatte sie denn für eine letzte Expedition geplant?
Ja, sie wusste ja nicht, dass es ihre letzte Expedition sein würde. Sie war letztes Jahr ja noch auch in Nepal gewesen. Sie hat schon einen 7000er erklommen und sollte eben jetzt dieses Jahr im Karakoram-Gebirge in Pakistan, hatte sie sich 2 Gipfel vorgenommen. Sie hatte sich gemeinsam mit ihrer Freundin Marina Kraus den Great Trungo Tower vorgenommen in Pakistan als erstes, auch ein knapp 6200 Meter hoher Gipfel, und ist da mit ihr am 8. Juli erfolgreich aufgestiegen, was auch schon als einer der schwersten Berge der Welt gilt. das ist ja immer alles sehr beschwerlich. Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass man dann von einem zum nächsten Ziel ganz schnell kommt, sondern man muss dann über mehrere Stunden mit Jeep fahren und dann auch im Falle des nächsten Ziels, was dann fatal enden sollte, das Layla Peak mit Trekking-Team noch ganz lange laufen, bis man dann überhaupt ins Basecamp ins nächste kommt. Also das alles sehr strapazios. Aber dieser Layla Peak sollte eben dann das zweite Ziel in dieser Pakistan-Reise sein.
Und da starteten sie, glaube ich, noch im Dunkeln, dann nicht mal mehr von einem Basecamp, sondern von so einem Hochlager, oder?
Genau, also ich habe mich da natürlich jetzt auch eingearbeitet, weil so ganz war mir das auch alles nicht klar. Das ist in Pakistan alles noch anders als in Nepal. Das ist nicht sehr, gibt's nicht so eine professionelle Infrastruktur. Da gibt's dann auf einer gewissen Höhe einen Basecamp, aber wenn du das nicht an einem Tag schaffen kannst, den Rest zurückzulegen, musst du dir dann fast selber so einen Highcamp nochmal einrichten. Also gehst dann halt mit ganz leichtem Zelt, Schlafsack da hoch und übernachtest dann da nochmal. Ist dann nicht direkt in der Wand, aber schon eben auf einem sehr steilen Startpunkt. Und in der Nacht, das hatte mich eben auch gewundert, aber die gehen da eben schon um 2 Uhr morgens los, weil da der Schnee noch härter ist. Also gerade in dem Fall jetzt beim Layla Peak, da ist diese, wenn man ihn sich anschaut, der ragt wie so ein Speer in die Luft und da ist diese Schneedecke, diese Route, auf der sie da auch gehen, sehr der Sonne ausgesetzt und natürlich je heißer es wird am Tag, desto weicher wird es und du sinkst dann da ein, teilweise kannst du brusthoch einsinken und dann kannst du da natürlich nicht mehr hochklettern. Das heißt, du musst dann wirklich nachts los mit Stirnlampe, kann man sich das so vorstellen, kriechst du da aus deinem Zelt und machst dich da an diesen Aufstieg, dass du eben möglichst schon sehr früh da oben bist und dann auch sicher wieder runterkommst.
Wir haben schon gehört, der Layla Peak war das Ziel. Ist diese Herausforderung, die er bietet, aufgrund der bestimmten Schneekonsistenz das, was dieses Ziel so besonders macht? Oder was kann man dazu sagen?
Ich habe da auch mich sehr gewundert, warum man sich diesen Berg aussucht, weil er eben als sehr schwer zu besteigen gilt und auch sehr selten erst bestiegen wurde. Aber er ist so ein bisschen ein Sehnsuchtsberg offensichtlich in dieser Kletterszene. Also weil er eben sehr schön aussieht, weil er nicht so eine Infrastruktur bietet. Diese Kletterer wollen ja auch oft immer irgendwie was Neues erobern, was eben noch nicht wie in den Alpen alles durchorganisiert und durchfotografiert ist, sondern wollen eben wirklich Neuland erkunden. Und da eignete sich offensichtlich der Layla Peak sehr gut dafür.
Ist denn bekannt, wie genau dann der Aufstieg verlief und wie es dann zu diesem tödlichen Unfall kam?
Also es war dann innerhalb von einigen Stunden klar, dass sie es nicht bis ganz oben schaffen würden. Und sie haben dann so gegen 10 Uhr beschlossen, umzudrehen, was man danach dann nachvollziehen konnte. Und dann hat der Expeditionsleiter um 13 Uhr von Marina Kraus dann den ersten Notruf bekommen.
Ja, vor allem für die Kletterpartnerin Marina Kraus muss das ein unfassbarer Schock gewesen sein. Weiß man, wie sie reagiert hat? Also man hat gehört, sie hat einen Notruf abgesetzt, aber konnte sie vor Ort noch irgendwas tun?
Ich habe mir das auch erklären lassen, weil man denkt ja immer so Seilschaft, man hängt da zusammen am Seil. Das geht bei diesen steilen Abseilungen überhaupt nicht, weil du könntest nie einen Menschen halten mit deinem Körper. Also das würde nicht gehen. Das heißt, du seilst dich dann mehr oder weniger ein bisschen versetzt ab, also ein bisschen parallel. Das auch natürlich mit dem Grund, dass nicht der, wenn irgendwie ein Steinschlag kommt, dass du nicht dem anderen einen Steinschlag auch noch auslöst, vielleicht durch dein Klettermanöver. Und das war ja auch das absolut Rätselhafte, dass sie gesagt hat, sie konnte nicht zu ihr vordringen. Aber ich habe mir das dann eben auch erklären lassen. Das war dann eben dieser Steinschlag, der dann leider Laura Dahlmeier tödlich erwischt hat. Und dann ist aber so viel großes, wackeliges Geröll da überall vorhanden, dass man da nicht einfach so rüberklettern kann. Also das sind solche steilen Dimensionen, dass wir uns als Laien, glaube ich, gar nicht vorstellen können. Also sie hat da relativ schnell gesehen, dass da kein Weg hinführt. Laura hat keine Anzeichen mehr gemacht. Gab es ja auch am Anfang widersprüchliche Aussagen. Ich denke, das war dann auch ihrer Panik geschuldet oder auch vielleicht auch falschen Wiedergaben von diesen Kletterpartnern oder diesen Kletteragenturen. Aber auf jeden Fall hat sie kein Lebenszeichen mehr von ihr gesehen und wusste, also was jetzt nur noch, was hilft, ist ein Hubschrauber.
Und der kam dann, konnte aber auch nicht mehr viel ausrichten eigentlich.
Nee, der Hubschrauber konnte eben nicht landen. Also der konnte an dem Tag selber überhaupt nicht mehr aufsteigen, so wie ich das verstanden hatte, sondern hat dann erst am nächsten Tag eben diese Rettungsteam abgeholt und konnte aber auch dann nicht wirklich zu dieser Stelle vordringen. Sie konnten drüber fliegen und dann war eben auch dieser fatale Satz, wir haben Laura im Schnee liegen sehen, leblos. Und es war ja auch dann schon klar, die Nacht in der Eiseskälte, das ist...
Dann auch noch schwer verletzt.
Ja, das ist da kein Weg mehr hinführt zu irgendeiner Rettung.
Also man konnte nur noch ihren Tod feststellen. Und wir haben es ja schon gehört, auch diese Nachricht kam hier sehr schnell an. Und diese Nachricht hat hier wahnsinnig viele Menschen berührt. Kommen wir mal dazu, warum? Woher kannten eigentlich so viele Laura Dallmayr?
Ja, sie war natürlich ein absoluter Superstar im Biathlon jahrelang. Sie hat olympische Goldmedaillen gewonnen, noch und nöcher, Weltcupsiege. Also sie hat alles abgeräumt in ihrer Karriere, was ging. Dann hat sie mit 25 beschlossen aufzuhören, aber hat dann nicht sich zurückgezogen aufs alten Teil oder hat es ein bisschen gemütlicher angehen lassen oder wie andere ehemaligen Leistungssportlerinnen dann Kinder bekommen, sondern hat sich dann die nächsten sportlichen Herausforderungen gesetzt. Und das war natürlich schon eine große Inspiration und wurde ja auch medial begleitet. Da hat offensichtlich jeder einen Bezug zu ihr gefunden.
Woher hatte sie denn die Leidenschaft für diesen Sport? Hat sie den von ihren Eltern schon mit in die Wiege gelegt bekommen, sozusagen?
Ich war ja auch dann vor Ort in Garmisch. Ich glaube, das muss man sich auch wirklich persönlich mal anschauen. Ich meine, wir leben ja hier in München, da sind die Berge schon präsent, aber in keinster Weise jetzt so sichtbar. Und in Garmisch ist es wirklich, du siehst von jeder Ampel, von jedem Parkplatz aus irgendeinen riesigen Felsen in die Luft ragen. Also dieser Ort, wo sie geboren und aufgewachsen ist, der ist quasi wirklich Bergland pur, wie es wahrscheinlich sonst kaum in Deutschland oder nirgends in Deutschland vorhanden ist, in der Nähe und Intensität. Und sie hat ja auch dann in Interviews gesagt, sie sieht von ihrem Schreibtisch die Alpspitze und da zieht sie es dann auch schon wieder nachmittags hoch. Sie hat seit kleinster, frühester Jugend Bergtour mit ihren Eltern gemacht. Also diese Bergleidenschaft war einfach von frühester Kindheit in ihr angelegt.
Wenn, sag ich mal, alle dort so aufwachsen, ist dann auch das Verständnis im Umfeld vielleicht stärker für diese Leidenschaft? Also weiß man, wie ihre Familie denn mit dieser Risikobereitschaft auch umgegangen ist?
Absolut, das habe ich dann auch alles recherchiert. Der Vater ist Leiter der Bergwacht, mit dem hat sie auch ihre ersten frühen Touren gemacht. Mit denen hat sie auch noch in den vergangenen Jahren 5000er und so weiter bestiegen. Also der war auch ein absolut versierter Bergsteiger. Ihr Bruder Pirmin, 5 Jahre jünger, dem hat sie vor 2 Jahren ihren ersten 7000er bestiegen in Tadschikistan. Die ganze Familie ist durch und durch sportlich und bergaffin. Die Mutter ist Mountainbikerin gewesen, hat sich da die Hänge runtergestürzt. Die Tante ebenfalls, Regina Stiefel, berühmte Sportlerin in der Mountainbike-Szene. Also in dieser Familie war diese Berg- und Sportleidenschaft absolut präsent.
Und dann lernt man auch so ein bisschen gefühlsmäßig loszulassen wahrscheinlich.
Ja, das fand ich eben interessant. Die Eltern haben sich ja immer sehr zurückgehalten. Laura Dallmayr ist ja durchaus, hat sich ja da auch begleiten lassen von Kameras auf ihren Touren. Also die hat ja dann, nicht, dass sie berühmt werden wollte, aber sie hat dann einfach gelernt, damit zu leben und hat sich dann dem auch in einer gewissen Weise gestellt. Aber die Eltern haben sich sehr, sehr zurückgehalten immer. Aber in einem Film über sie, der letztes Jahr im ZDF ausgestrahlt wurde, hat dann die Mutter gesprochen und hat dann halt schon gesagt, natürlich hatte sie Angst am Anfang, wie sie dann mit diesen Klettertouren auch angefangen hat und hat dann auch zu ihrem Mann gesagt, naja, komm, jetzt führen wir sie dann diese Begeisterung und was ist, wenn was passiert. Aber sie war dann auch selbst so inspiriert von der Begeisterung, die Laura Dallmayr ausgestrahlt hat und diese Freude, das war ja diese Lebensfreude, die auf jedem Bild strahlt sie ja in den Bergen. Also ist ja egal, auch im stürmischsten, schwierigsten Gipfel, das war ja einfach so eine innere Genugtuung und Freude und sie hat sich da lebendig und glücklich gefühlt und da hat dann die Mutter halt auch gesagt, ich meine, was soll ich meiner Tochter das nehmen? Das geht einfach nicht. Hätte sie sich auch niemals abgesehen davon nehmen lassen, weil sie war auch ein relativer Sturkopf, was die Eltern so verraten haben.
Du hast dich ja sehr viel mit ihr beschäftigt. Du hast Interviews gelesen, Podcasts gehört, Reportagen gesehen, haben wir gerade schon alles gehört. Was hat sich denn für dich für einen Eindruck ergeben? Was bedeutete ihr dieses Klettern?
Ich habe natürlich auch mit Menschen gesprochen, die sie kannten, aber ich fand dann wirklich faszinierend bei meiner Recherche, wie viel sie selber darüber gesagt hat. Und deswegen habe ich mir das dann auch alles angehört, weil das so ein bisschen war wie, ja, die Stimme, die das einfach erklärt jetzt nach ihrem Tod natürlich tragischerweise, aber die auch das reflektiert hat. Sie hat drei Freunde verloren beim Klettern. Ihr Onkel ist gestorben mit 47 in einer Lawine. Also sie wusste um die Gefahr. Sie hat sie aber nicht übermäßig thematisiert. Ich glaube, sonst kannst du so einen Sport auch gar nicht machen. Wenn du jeden Tag denkst, da sterbe ich jetzt, dann brauchst du da gar nicht anfangen. Aber es war ja auf jeden Fall klar. Aber sie hat eben mit eigenen Worten immer wieder versucht zu erklären, was ihr da diese große Leidenschaft bringt. Und das fand ich schon sehr bewegend dann auch zu hören.
Und es war auch dieses sich so lebendig fühlen in den Bergen, oder? Ich finde, du hast es gerade so eindrücklich, so schön schon beschrieben.
Ja, sie fühlte sich lebendig in den Bergen. Sie fühlte sich im Hier und Jetzt, das hat sie auch immer wieder betont, während sie ja in ihrer Biathlon-Karriere immer in so einem Korsett war, immer diese Trainingspläne hat. Es ging eigentlich immer schon ums nächste Rennen, immer weiter, weiter, weiter. Man konnte auch nie eine Medaille genießen, weil dann schon wieder das nächste anstand. Und da sagt sie, du bist so angestrengt in den Bergen. Ist auch falsch zu sagen, das ist das Adrenalin, was die da spüren. Mir hat auch ein Extrembergsteiger gesagt, du spürst da kein Adrenalin, du bist einfach nur fix und fertig, wenn du da hochjappst. Weil sind ja solche Steigungen, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Aber sie meinte, du hast da keine Zeit nachzudenken über morgen, übermorgen, was war vorgestern. Du lebst wirklich in diesem Moment, in der Einheit auch mit deinem Seilpartner. Das fand sie auch immer eine sehr tolle Sache, dass man es eben nicht alleine macht, sondern zu zweit. Du genießt die Natur natürlich. Du gehst an deine eigenen Grenzen. Es war für sie, glaube ich, so die perfekte Kombination.
Ja, ich finde das wichtig, das auch nochmal so vor Augen zu führen, weil sonst assoziiert man das vielleicht auch schnell mit einer Todessehnsucht, weil man sich ja so einer großen Gefahr aussetzt. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht das, worum es vordergründig irgendwo geht.
Nee, überhaupt nicht. Also eher eine Lebenssehnsucht. Das war mir dann eigentlich auch erst klar nach meiner Recherche, weil vorher dachte ich auch, das sind ja alles so ein bisschen Verrückte. Also ich meine auch diese Thomas und Alexander Huber, die riskieren ja wirklich da ihr Leben auch noch mal viel exponierter, auch mit diesen Free-Solo-Klettersachen ohne Seil und so weiter. Aber das war bei ihr eben eigentlich nicht so. Das sind natürlich riskante Sachen, die sie gemacht hat, aber alles auch in ihrem Können. Also sie hat sich auch extra dann zur Bergführerin ausbilden lassen, wo man denkt, naja, Bergführer gibt's vielleicht viele, gibt's nur 19 Frauen in ganz Deutschland, die diese sehr schwere Prüfung geschafft haben. Also das geht über 2,5 Jahre. Du musst da sämtliche Steigungen durchschreiten, Gruppen führen, Leute retten. Sie war bei der Bergwacht engagiert, wusste also auch wirklich von eigener Anschauung an, wie man in Bergnot gerät und was man da alles erleben kann und wie man dann gerettet wird. Also sie wusste um die Risiken, aber sie hatte auf keinen Fall, ist sie da hochgegangen, um zu sterben. Ne? Also sie hat es in Kauf genommen, aber sie hat schon versucht, das mit möglichst guter Planung, das Risiko zu minimieren und dann natürlich auch auf ihre Stärken vertraut.
Man geht da nicht leichtsinnig rein, man bereitet sich intensiv vor. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Und ich finde ja, ein Detail spricht besonders für Laura Dahlmeiers Verantwortungsbewusstsein und das ist, wie sie sich mit ihrem eigenen Tod auseinandergesetzt hatte. Was kannst du uns dazu erzählen?
Laura Dahlmeier hat verfügt, dass keiner sich bei ihrer Rettung oder einer möglichen Rettung, Bergung gefährden darf, selbst in Gefahr bringen darf. Und das liegt natürlich auch daran, dass sie selber in ihrer Zeit bei der Bergwacht gesehen hat, wie sich natürlich die Bergwachtler selber auch ständig in Gefahr bringen. Und das wollte sie auf keinen Fall. Sie wusste, das ist ihr Risiko. Und natürlich, wenn es risikoarm geht, hätte man das ja auch alles versucht. Aber sie hat eben explizit verfügt, weder zum Retten noch zum Bergen ihres Körpers, dann soll jemand sein Leben riskieren. Und so ist es jetzt. Leider oder ja, tragischerweise so, dass es, so wie es im Moment aussieht, Laura Dahlmeiers Leiche auf dem Berg bleiben wird. Die Familie behält sich natürlich vor, zu einem späteren Zeitpunkt sie vielleicht noch bergen zu lassen. Ich hatte auch jeder Kontakt mit Offiziellen, die gesagt haben, sie respektieren die Wünsche der Familie. Es gab dann zuerst Bestrebungen, auch wurde heute nochmal gesagt, sie soll doch geholt werden, aber sie respektieren den Wunsch. Was ich jetzt gehört hatte von anderen Kletterern, es kommen ja dann doch immer relativ viele um in den Bergen, also dass manchmal wird dann noch später so eine Art Bergbestattung dann gemacht. Also wenn dann die Verhältnisse besser sind, dass man dann sagt, okay, sie wollte im Berg bleiben, aber dass man trotzdem irgendwie so ein würdiges Denkmal oder kleines, ja, kleines Kreuz dahinsetzt oder noch mal eine kleine Zeremonie abhält. Das würde ich jetzt nicht ausschließen. Ich würde auch nicht ausschließen, dass die Familie sie doch noch heimholen lässt. Aber im Moment mit diesem Risiko bleibt es leider jetzt erstmal dabei.
Ja, wir hoffen auf jeden Fall, die Familie kann jetzt einen guten Weg finden, Abschied zu nehmen. Wir denken hier auf jeden Fall noch ganz lange an Laura Dahlmeier. Und damit auch herzlichen Dank für deine Schilderung heute, liebe Anja. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Danke, liebe Lilly. Bis nächstes Mal.
Werbung.
Hey there, are you sitting down? Good, because Wayfair's end of season sale is here and you can shop it from your couch. It's Wayfair's Labor Day clearance and it's on now. Right now, you can score up to 70% off everything home at Wayfair, like up to 50% off outdoor furniture and decor and up to 70% off area rugs, plus amazing doorbuster deals and 24-hour surprise flash deals on Wayfair home finds in every style. And get it all with fast shipping on everything right to your door. From furniture to faucets, this is your last chance of the season to score huge deals at Wayfair. Don't let the final days of summer pass you by without shopping these end-of-season savings. So don't wait. Like summer, these savings won't last. Head to Wayfair.com today to score up to 70% off everything home. Celebrate your holiday weekend with can't-miss savings before they run out. Shop Wayfair's Labor Day clearance now through September 2nd at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Prinzessin Ingrid Alexandra, zweite in der norwegischen Thronfolge, beginnt gerade ihr dreijähriges Bachelorstudium der Sozialwissenschaften an der University of Sydney in Australien. Ganz schön weit weg vom heimatlichen Palast. Wir haben daher mal die Sterne gefragt, wie sie für einen guten Start Down Under stehen. Der herrschende Planet des Wassermann ist Uranus und der ist im ersten Semester im Überraschungsmodus. Es ist daher gut möglich, dass sich Wassermannfrau Ingrid Alexandra aus Versehen für einen Workshop zur australischen Performancekunst anmeldet, obwohl sie eigentlich nur zum Politikseminar wollte. Aber genau dann schlägt ein Wassermannherz auch höher. Wenn es anders, schräg und originell ist, dann ist es ganz in seinem Element. Merkur flüstert Wassermännern hingegen ins Ohr, sag, was du denkst, aber bitte auf Norwegisch, Englisch und in akademischer Klarheit. Aber dank ihrer Herkunft hat Ingrid Alexandra sowieso das Talent, tiefgründige Gedanken so charmant und lässig zu präsentieren, dass sogar ein Soziologieprof beeindruckt ist. Kommunikation liegt der Wassermannfrau, egal ob am Rednerpult oder beim WG-Abwasch. Was ist aber mit Venus los? Sie sagt, Liebe sei möglich. Aber nur, wenn jemand Spannendes mit Geist und Ehrgeiz um die Ecke kommt. Ein hübscher Medizinstudent mit Skateboard-Charme könnte Interesse haben, aber der muss erstmal Einsatz zeigen. Unser kosmischer Tipp diese Woche lautet, mach dich frei vom royalen Protokoll, liebe Wassermannfrau Ingrid Alexander. Jetzt hast du die Möglichkeit, eine ungewöhnliche Studienzeit frei von Zwängen und voller Ideen zu erleben. Führ dir einfach mal vor Augen, dass du für jetzt nicht nur Prinzessin bist, sondern in erster Linie eine Wassermannfrau mit Haltung und Humor. Und falls sich jemand fragt, ob du zu einer Studentenparty kommst, dann lass dein Beikleid am besten zu Hause. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Abonniert uns doch gerne auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an buntemenschen@buddha.com oder schreibt uns auf Instagram per Direct Message an bunte_magazin. Und damit bis nächste Woche. Wir freuen uns schon. Tschüss.
Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.